im April, glaube ich, ist eine Kolumne erschienen bei Ihnen in der Zeitung. Die nannte sich Die ganze Welt liebt den König von Swasiland. Das ist eine satirische Kolumne. Und plötzlich erschien eine Organisation, eine Einrichtung auf dem Plan, nämlich der Migrationsrat Berlin-Brandenburg mit einem offenen Protestbrief, würde ich jetzt mal sagen, und beschwerte sich, dass dieser Text rassistisch wäre. Wir haben uns mit dem Migrationsrat schon mal unterhalten im Vorfeld und ich habe jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, was da so die Punkte sind, also was Sie da kritisieren. Das hören wir uns mal gemeinsam an.
Also Sie wissen ja ganz genau, diese Wörter, diese N-Wort, wie hier in Deutschland benutzt ist oder benutzt wird, ist nicht in der Sinne, Menschen, andere Hautfarbe, eine gute zu tun. Sie wissen ganz genau, es sind Wörter, die man so als Beleidigung benutzt. Schwarz ist diese Synonym zu Negro. Und die Deutschen, wenn eine Deutsche mich als Schwarz benennen will, ist es in Ordnung. Aber wenn er diese N-Wort benutzt, dann ist es ja explizit eine Beleidigung, ja.
Nicht rassistisch agieren heißt vor allem bewusst mit Sprache umzugehen und die Selbstbezeichnungen und Selbstbenennungen der Menschen zu respektieren. Und Begriffe, die als kolonial rassistisch bekannt sind und abgelehnt werden, eben auf solche auch zu verzichten. Und möglichst die eigenen Vorurteile und Stereotype, die ja auch in dieser Glosse reproduziert werden, es geht ja nicht nur um die Begriffe, die da verwendet werden, sondern auch um die Darstellung schwarzer Menschen als unfähig und triebhaft mit sexualisierten Bildern und dergleichen, zu reflektieren und sich bewusst zu machen, die eigenen Vorurteile bewusst zu hinterfragen.
Sabine Amorde, das ist das, was so mehr oder weniger bei Ihnen dann ankam als offener Brief. Was genau ist dann in der Taz passiert?
Wir haben diesen Brief bekommen in der Chefredaktion und haben das schon sehr ernst genommen, haben mit dem zuständigen Kollegen darüber gesprochen. Das ist ja, wie Sie am Anfang in der Anmoderation auch schon gesagt haben, auf der Wahrheits-, also der Satire-Seite der Taz erschienen. Deshalb haben wir mit dem zuständigen Kollegen gesprochen. Und dann das ganze Thema später auch in der Redaktionskonferenz, also wo sozusagen die ganze Redaktion zusammenkommt und auch in der Ressortleitersitzung besprochen. Wir haben natürlich dem Migrationsrat geantwortet, weil wir das ein wichtiges Anliegen finden, was wir natürlich auch teilen, was der Migrationsrat da geschrieben hat, und wollen uns jetzt in einem Workshop mit dem ganzen Thema nochmal beschäftigen.
Was stand in Ihrer Antwort genau drin?
Na, in unserer Antwort standen mehrere Dinge. Einmal, dass wir im Grunde natürlich, oder was heißt im Grunde, wir teilen die Kritik an diesem Begriff Neger. Das ist ja ganz klar. Also das ist ein eindeutig rassistischer Begriff und solche Begriffe haben in der Taz nichts zu suchen. Dazu kommt aber, und das steht auch in dem Brief, dass für Satire natürlich Regeln gelten. Also das, was ich sagen würde, das hat auf den Seiten der Taz nicht zu suchen. Das ist auf der Satire-Seite nochmal ein bisschen anders. Da geht auch meine Einschätzung, um es ganz offen zu sagen, mit dem des zuständigen Redakteurs von der Wahrheitsseite auseinander. Also der sagt, natürlich darf Satire so ein Wort benutzen und greift damit Klischees und Vorurteile auf, um sie in einer überspitzten Form dem Leser quasi vorzuführen. Also das ist die Argumentation von dem Kollegen, der da zuständig ist. Und was auch in der Antwort steht, ist, dass wir in der Taz, anders als in anderen Medienhäusern, bei uns haben die einzelnen Ressorts eine sehr große Autonomie und deshalb darf die Wahrheitsredaktion auch letztendlich darüber bestimmen, was auf ihrer Seite steht. Das steht in dem Brief. Dann gab es noch einen anderen Vorwurf. Die Leute vom Migrationsrat haben offensichtlich sind auf die Taz-Seite gegangen, auf unser digitales Archiv und haben dann mal das Wort Neger eingegeben und dann eine gewisse Anzahl von Treffern gefunden, die aber sich im weitesten daraus erklärt, neben diesem Beispiel, was um das es jetzt aktuell gegangen ist, dass so Zitate zum Beispiel von Rechten in der Taz zitiert worden, wo dieses Wort drin vorkommt, was sozusagen jetzt kein Begriff ist, den wir, die Autoren der Taz, verwendet haben, sondern durch ein Zitat. Und da wiederum haben wir dann die Kritik zurückgewiesen, weil ich glaube oder wir glauben, dass es wichtig ist, so eine Realität auch in der Zeitung abzubilden. Das waren im Grunde die drei Dinge, die den Brief im Wesentlichen ausmachen.
Mhm. Bleiben wir mal bei dem, Sie haben das gerade so schön auch persönlich beschrieben, also dass Ihre Meinung mit der des Autors, also Ihre persönliche Meinung, jetzt nicht als stellvertretende Chefredakteurin, da durchaus auseinandergeht. Nun sitzt die Chefredaktion ein klein wenig auch zwischen den Stühlen, also zumindest verstehe ich das so. Wenn wir uns jetzt angucken, eben wie die Taz organisiert ist, Sie haben es gerade beschrieben, Autonomie der einzelnen Ressorts, auch der Freiheit der Autorinnen. Klingt ja erstmal auch total richtig und schön, aber vielleicht müssen wir es an dieser Stelle doch nochmal wiederholen. Warum ist es der Taz als Gesamtkonstrukt so wichtig, dass Redaktionen, dass Autorinnen so große Autonomie genießen?
Naja, weil wir eine Zeitung sind, die aus der linksalternativen Szene entstanden ist, die für die flache Hierarchie eine ganz wichtige Rolle spielen, und wir wollen nicht, dass die Chefredaktion da einen Kurs vorgibt und dem dann alle hinterherlaufen müssen. Und wer nicht in dieses Schema passt, der darf dann eben nicht schreiben. Also was ja durchaus in manchen Medienhäusern gibt, aber das ist sozusagen das, was die Taz überhaupt nicht sein will. Dafür gibt es ja auch große, gute Gründe, also ein Spektrum abzubilden und eine Vielzahl von Meinungen, natürlich mit einer gewissen Grenze.
Nun, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit jetzt des Ganzen. Sie können eben nicht bestimmen, so du, böser Autor, machst es jetzt nicht nochmal. Sie haben es gerade gesagt, dass mit dem Autor Michael Ringel auch Gespräche, Diskussionen stattgefunden haben. Ist natürlich, bleibt trotzdem die Frage, er hat seine Position formuliert, er argumentiert mit Satire, dass die Grenze überschreiten muss. Könnte ja sein, dass in Zukunft ähnliche Situationen wieder passieren. Da ist ja jetzt so ein Widerstreit zwischen Autonomie der Redaktionen, beziehungsweise was möchte die Taz eigentlich für ein Weltbild auch, also behaupte ich jetzt einfach mal, kommunizieren in die Welt hinein. Wie weit lässt sich so ein Konflikt aushalten? Wie weit kann das gehen?
Ja, das ist immer so abstrakt ganz schwierig zu sagen. Letztendlich kann man das immer nur am konkreten Beispiel entscheiden, würde ich sagen. Ich würde da auch nochmal einen Unterschied machen zwischen der Satire-Seite, wo tatsächlich eine größere Freiheit herrschen muss und die mehr Spielraum brauchen und auch viel mehr Sachen machen können müssen, die so eine Grenze überschreiten. Bei anderen Seiten wäre es viel klarer, dass wir bei so einem Begriff einschreiten würden. Die Chefredaktion kann natürlich auch in allerletzter Konsequenz sagen, das geht nicht. Aber das machen wir eben wirklich nur im absoluten Ausnahmefall. Das hat was mit dem Selbstverständnis der Taz zu tun. Wie das in einem künftigen Fall sein wird, lässt sich schwer sagen, weil das tatsächlich immer konkret entschieden werden muss.
Gibt es denn da jetzt so eine Vereinbarung, dass Sie sagen, da müssen wir vielleicht jetzt doch ein bisschen genauer auf diese Satire-Seite schauen?
Nee, die gibt's so deutlich nicht. Also wir haben in der Ressortleiterrunde, wo ja auch der Zuständige für die Wahrheitsseite drin sitzt, besprochen, dass wir da eine größere Sensibilität walten lassen müssen. Und auch im Grunde waren alle Kollegen auf der Leitungsebene dafür, dass wir uns mit diesem ganzen Thema auf einer also nochmal intensiver beschäftigen und auch in Form eines oder mehrerer Workshops. Da sind wir noch nicht ganz ganz genau entschieden, wie wir das machen wollen, aber es gibt jetzt nicht die Ansage Regel 1, 2, 3 und die musst du, Kollege, von der Wahrheitsseite jetzt berücksichtigen.
Ich finde das ja eine spannende Geschichte, weil das natürlich auch für also so ein Radio wie Radio Korax, was ganz ähnlich organisiert ist, in ähnlichem Maße zutrifft. Ich kenne auch solche Diskussionen hier. Wir nehmen uns vor, wir müssen da irgendwie sensibler werden. Wir müssen genauer aufpassen, wie wir berichten. Geht auch ganz schnell in so eine, ich sag mal, Political Correctness, Sprachglättung, was es ja aber nicht heißen kann. Was bedeutet denn jetzt, also Sie haben schon gesagt, Workshops, also wie funktioniert das in so einem System? Sind die dann jetzt obligatorisch für alle? Wie heißt das, wir glätten unseren Sprachgebrauch und streichen bestimmte Worte? Was bedeutet das?
Nein, das kann ich finde, es kann weder verpflichtende Workshops für alle geben, noch so eine Liste, was jetzt absolut verboten ist. Das finde ich ganz schwierig. Also Leute, die zu solchen Workshops verpflichtet werden, glaube ich, da kann man den Workshop gleich lassen, weil das nicht viel bringt. Das sagen auch Experten, die letztendlich durchführen. Bei so einem Sprachgebrauch würde ich tatsächlich auf Sensibilisierung setzen. Und ich meine, dieses Beispiel, was wir über das wir jetzt reden, ist natürlich ein sehr extremes und auch ein sehr besonderes, weil es eben auch um Satire geht und da nochmal eine ganz eigene Baustelle ist. Ich denke aber, dass das jetzt dieses ganze Thema Rassismus in der Sprache, in den Medien, setzt ja auch bei vielen anderen Sachen ab. Also wir haben auch in unserer Redaktionskonferenz darüber diskutiert, wie es passieren kann, dass ein Begriff wie Flüchtlingswelle auf die Seite 1 der Taz rutschen kann. Das ist eigentlich ein Begriff, wo ich denke, den sollten wir nicht benutzen, weil der natürlich extrem negativ konnotiert ist und so ein Bild vermittelt, was ich nicht möchte, dass die Taz das vermittelt. Oder es gibt andere Beispiele, wo dann auch diese Frage mit der sprachlichen Glättung Thema wird, zum Beispiel, wenn es darum geht, Leute zu beschreiben. Also wir haben Reportagen, in denen geht es dann um die Spielen in Berlin und dann geht es um arabische Männer. Ne? Die können natürlich längst Deutsche sein. Die sind vielleicht irgendwann oder ihre Eltern oder ihre Großeltern mal aus einem arabischen Land eingewandert. Aber diese Frage, wen beschreiben wir eigentlich wie, ist in diesem ganzen Kontext natürlich auch wichtig. Was ist eigentlich Deutsch? Wie beschreiben wir, was Deutsch ist? Und da denke ich, in diesem ganzen Bereich muss ich auch extrem viel tun, dass man, also dass wir daran mitarbeiten, dass sich das Bild durchsetzt, dass Deutsch eben nicht blond und blauäugig, jetzt mal im in der zugespitzten Beschreibung, sondern dass es eben ganz bunt ist und dass die Leute, die wir dann irgendwie manchmal als arabische Männer, türkische Jugendliche oder so weiter beschreiben, auch Deutsche sind.
Warum, also das sind ja jetzt auch Dinge, die Sie erwähnen, kennen wir irgendwie auch, ne? Also diese Diskussion ist ja nun wirklich keine neue. Warum ist es dann trotzdem so schwierig, ich sag jetzt mal auch explizit für Medien, die sich durchaus als linke Medien verstehen, dann diese Grundsätze, die wir eigentlich verinnerlicht haben, dann doch so zu leben?
Naja, Leben, ich weiß jetzt nicht genau, was Sie als Leben meinen. Wenn Sie jetzt mal erstmal das Schreiben meinen.
Ja, dann, wahrscheinlich meine ich eher Schreiben, ja.
Dann würde ich sagen, dass da zum Teil so gängige Muster einfach durchrutschen, mit denen wir alle aufgewachsen sind und die wir irgendwie drin haben, und das passiert. Da kann man nur an der Sensibilisierung arbeiten, würde ich sagen. Dann gibt's dieses Argument, was manchmal kommt, naja, es ist doch klar, wie wir das meinen. Und dann gibt es das wird sprachlich so unheimlich kompliziert und zerhaut uns den Text. Also es ist natürlich leichter, wenn man eine Reportage schreibt, die natürlich auch schön und flüssig formuliert sein soll. Da ist es natürlich einfacher, man beschreibt, dass da arabische Männer und türkische Jungs rumstehen. Wenn man dann mit den türkischstämmigen Einwanderern kommt oder den Migranten in der zweiten Generation, das sind natürlich alles Wörter, die viel sperriger sind, mit denen wir auch ja letztendlich nicht so richtig glücklich sind. Und ja, ich glaube, das sind die Probleme, die damit zu tun haben.
Wie offen werden denn solche Diskussionen geführt?
Na, es gibt immer wieder Situationen, wo die dann, wenn sie erschienen sind oder jemand sieht, der da quasi drauf in dem Augenblick drauf achtet, dann werden die geführt. Also dann wird es angesprochen, zum Beispiel in der Redaktionskonferenz, wo es ja jeden Tag eine Blattkritik von der Zeitung des Tages gibt, und da wird das debattiert. Also wir hatten zum Beispiel auch jüngst zum Beispiel, wo es nochmal, da kam die Person Hatun Tsuchu vor. Das ist die Frau, die vor einigen Jahren in einem Ehrenmord von ihrem jüngsten Bruder erschossen worden ist. Und da gab es diese Beschreibung von der Frau mit südländischem Aussehen, die Beschreibung. Die Frau war auch Deutsche. Und das war so ein Punkt, da hat dann jemand gesagt, und das waren jetzt gar nicht die Chefredaktion, sondern da gibt es ja auch viele andere im Haus, die darauf achten und denen das wichtig, sehr wichtig ist, haben dann gesagt, das geht eigentlich nicht. Also was ist denn südländisches Aussehen? Die Frau ist Deutsche, die war, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ich glaube sogar, dass sie in Deutschland geboren ist, und da kann man mit so einem Begriff nicht arbeiten.
Also Diskussion muss immer wieder geführt werden, offensichtlich. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Ausgangsfall kommen, also Migrationsrat Berlin-Brandenburg hat einen offenen Brief geschrieben. Ist das dann der richtige Weg für Sie?
Ach, das ist, ich finde es schon okay. Also ich meine, das ist die Aufgabe dieser Organisation, darauf zu achten. Das haben die sich auf die Fahnen geschrieben. Es ist wichtig, dass es solche Organisationen gibt. Es ist natürlich immer schön, was trifft die anderen. Aber wenn es dafür Gründe gibt in der Taz, dann finde ich das gut, wenn die sich auch an uns wenden. Und natürlich wirkt das auch nochmal anders, wenn sowas von außen an uns herangetragen wird, als wenn wir intern das immer wieder benennen. Also von daher finde ich das schon ganz okay. Was ich ein bisschen komisch fand, war der zweite Punkt, aber den hatte ich ja eingangs schon kritisiert, diese Pauschale auf taz.de gucken, wie oft wird kommt Neger davor. Ich finde so, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken.
Der Migrationsrat ist jetzt mit ihrer Antwort nicht 100% zufrieden. Die hätten sich wahrscheinlich eine sehr viel klarere Stellungnahme gewünscht. Sie haben gerade beschrieben, warum das schwierig für Sie ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Die Kolumne, diese Satire, ist tatsächlich zumindest in der Online-Ausgabe auch noch anzusehen. Das wäre also für Sie jetzt, also ist für Sie auch schwierig zu sagen, na gut, das ist problematisch, wir verstehen das auch, wir nehmen das darunter.
Ja, doch, wenn wir klar sagen würden, das geht so nicht, dann würden wir das da runternehmen. Das machen wir ja auch bei Sachen, wo ein Fehler drin ist, was ja dummerweise auch immer mal wieder passiert. Aber es gibt eben den Disput mit dem, oder was heißt Disput, der zuständige Redakteur der Weiz-Redaktion ist eben anderer Ansicht, und das muss man auch akzeptieren.
Wie wird denn jetzt der Migrationsrat hat formuliert, dass sie sich einen Austausch, ein Gespräch wünschen. Wie sieht das von Ihrer Seite aus? Wie wird es weitergehen?
Der Migrationsrat hat auf unseren Brief bisher nicht reagiert. Also von daher kann ich jetzt auch nichts kommentieren, was nicht an mich herangetragen worden ist. Wir würden jetzt erstmal intern diese Sache vorantreiben, also die Auseinandersetzung damit und so, wie ich Ihnen das ja schon beschrieben habe. Also das ist jetzt erstmal unser erstes Vorgehen, wie wir mit dem Thema umgehen.